Deutschlandfunk. Corso Spezial.
Mit Veronika Bock und
Ulrich Biermann. Willkommen zu Klima, Pop, Protest.
Wir schauen auf die Anfänge und die Gegenwart von Klima-Protest-Songs.
Welche Formen gibt es? Welche Funktionen haben sie?
Wer singt da und warum? Und haben Protestsongs für Klima und Umwelt überhaupt eine Wirkung?
Zum Beispiel dieser?
Wenn ich mit meinen Studierenden über diesen Song spreche, ihn kennen alle, aber keiner ahnt auch nur die umweltpolitische Dimension, die hier angesprochen wird.
Das Paradies planiert für einen Parkplatz.
Ein echter Protestsong der Umweltbewegung ist das nach meinem Verständnis jedenfalls nicht.
Thorsten Philipp, seit 10 Jahren beschäftigt sich der Politologe mit Protestsongs.
Obwohl es geht eben um den Einsatz von DDT, von Umweltgiften in der Landwirtschaft. Aber der Text wird als solches nicht ohne weiteres erschlossen.
Gut gemeint und doch nicht verstanden. Was braucht es, damit der Protest im Pop auch erhört wird?
Ja, einen Song, der sich zu erkennen gibt als Teil eines Sozial- oder Umweltkonflikts. Er ist also Teil eines Aushandlungsprozesses. Look at Mother Nature on the run in the 1970s. Er nimmt im Text Bezug darauf. Entweder macht er das durch Imperative, durch ein bestimmtes Postulat der Veränderung oder vielleicht auch durch eine stumme Anklage, durch Trauer um eine verlorene Zukunft, um eine bessere Zukunft, Traum von einer besseren Welt. Jedenfalls macht er das so, dass ich durch die Textarbeit erkenne die Konflikthaftigkeit der Situation.
Mutter Natur auf der Flucht mit Neil Young. Erste Umweltsongs sind gut 50 Jahre alt, als langsam das Bewusstsein für die Grenzen des Wachstums, für die Zerstörung unserer Welt erwacht.
Mittlerweile schreiben wir das Jahr 1986. Die Ausbeutung und Zerstörung der Natur hat wahrlich gigantische Ausmaße erreicht. Waldsterben, saurer Regen und nicht zuletzt die Bedrohung durch radioaktive Energieträger, die ihren Höhepunkt findet in der Kernschmelze im sowjetischen Tschernobyl.
Die ganzen Beiträge der Anti-Wahnsinns-Festivals, Wolf Mahn beispielsweise mit Tschernobyl, das waren diese Festivals, die ja in Antwort auf den Bau der Wiederaufbereitungsanlage in Wackersdorf entstanden sind. Das wäre für mich so ein klassisches Beispiel. Hier ist also klar die Eingebundenheit in den Umweltkonflikt und eine evident politische Aussage in den Text. Und der Text ist als solches auch klar erkennbar und verständlich.
Was Protestsongs sind?
Sarah Walter, Musikwissenschaftlerin.
Also in erster Linie eigentlich Songs, die auf Protesten gespielt werden oder auch für die Proteste selbst geschrieben sind. Nur das ist halt seltener der Fall. Häufiger ist der Fall, dass Songs, die es gibt, in irgendeiner Form zu den Protesten passen, weil sie Inhalte aufgreifen oder Emotionen treffen und dann eben in diese Proteste integriert werden. Und dann werden sie zu Protestsongs, auch wenn sie ursprünglich vielleicht gar nicht dafür geschrieben wurden.
Ich weiß noch richtig krass bei meiner ersten Demo, wie dann erst We Are The World kam und dann diese kleinen Kinder sich in der Hand genommen haben und es hat mich so berührt. Ich erinnere mich echt nicht an viel in meinem Leben, aber das ist sehr stark in Erinnerung geblieben.
Was Musik-, Sozial- oder Politikwissenschaften theoretisch analysieren, beschreibt eine Teilnehmerin der Fridays for Future-Proteste ganz praktisch.
Und danach wurde halt nochmal getanzt und das hat mich so euphorisch gemacht. Und wäre die Musik nicht da gewesen, dann hätte ich es wahrscheinlich vergessen. Also vor allem auf den Protesten ist es eine super wichtige Rolle. Ich finde, Musik ist essentiell für eine Demo. Also eine Demo ohne Musik ist einfach nicht irgendwie vollständig.
Ein Protestsong ist etwas, was es schafft, eine Verbindung zwischen diesen ganzen unabhängigen Menschen, die da hinkommen, aufzubauen.
Er steht auf der Bühne mit seinem Baritonsaxophon, Konstantin von Brass Riot. Die Band spielt seit 3 Jahren auf jeder großen Fridays for Future Demonstration.
Dass sie auf einmal miteinander was tun, nach rechts und nach links schauen, um was gemeinsam zu fühlen.
Musik macht es leichter, an Protesten teilzunehmen, sagt auch Musikwissenschaftlerin Sarah Walter.
Bei den Fridays for Future Bewegungen ist das ein ganz zentrales Element, körperlich aktiv zu sein, gemeinsam zu singen oder zu tanzen.
Obwohl es ein super ernstes Thema ist, würden, glaube ich, nicht so viele Leute zu den Demos gehen, wenn es ihnen nicht Spaß machen würde. Vor allem, wenn du so 2 Stunden lang rumläufst, dann ist es halt einfach super wichtig.
Musik, sie lockt, dient der Motivation, agitiert, sorgt für Kondition. Die Crowd Worken nennt das Brass Riot.
Okay, alle auf den Boden, alle runter.
What do we want?
What do we want?
Climate Justice. Wenn das dann so in den luftleeren Raum geschrien wird, dann machen nicht so viele Leute mit, als wenn das dann irgendwie musikalisch noch unterlegt ist.
Brass Riot nutzen vorhandene Slogans oder nehmen auf, was gerade im Publikum passiert und neu entsteht. Die Demo wird zur Session.
Das ist dann der Moment, wo es richtig anfängt, Spaß zu machen. Man muss gar nichts machen. Es sind so MultiplikatorInnen im Publikum, die selber Ideen haben, was können sie machen, wie können sie andere Leute zum Tanzen oder zum Bewegen motivieren. Musik ist dann eher so das Fundament, das Bett, in das sich das reinlegt.
Da gibt es auch ein ganzes Repertoire an Sprechchören und Gesängen. Und interessant ist eben, dass das bei den Fridays for Future Demos sehr gut funktioniert und ankommt. Bei anderen Demos, typischerweise Millennials, dass die sich das gar nicht so sehr trauen, aber die jungen, aufgeladenen Fridays for Future Gruppen schon. Da ist das gemeinsame Singen eines der bestimmendsten Merkmale.
Queens, We Are the Champions, umgedichtet von Extinction Rebellion, dem Aufstand gegen das Aussterben. Protest, der Straßen blockiert, Kreuzungen besetzt, gewaltfrei, aber hartnäckig. Anketten, festkleben, nicht weichen wollen, bis die Polizei kommt.
Diese Momente des Wegtragens oder des Entfernens, das sind da, wo die Sprechchöre und Gesänge ganz andere Wirkung entfalten, weil die Menschen sich gegenseitig Mut zurufen oder Angst haben und dann durch das gemeinsame Singen diese Angst überwinden können.
Musik hat hier noch eine ganz andere Dimension. Unschuldige Volkslieder entfalten mit neuen Texten eine Wirkungsmacht nach innen, aber auch nach außen.
Gleichzeitig wurde mir auch erzählt, dass bei Blockaden im Angesicht der Polizei zum Beispiel gemeinsames Singen auch dazu beigetragen hat, dass man als nicht gefährlich wahrgenommen wurde. Also, dass PolizistInnen dann auch viel entspannter dadurch waren, wenn die angefangen haben zu singen, weil sie gesehen haben, okay, die sind gar nicht so aggressiv, das sind nur ganz liebe Menschen, die da jetzt irgendwie sitzen und singen.
Wer weiß schon noch, dass der Sommererfolg des Jahres 1986, Eddie Gaeta mit Vamos a la Playa, von einer Nuklearkatastrophe handelt.
Vamos a la Playa.
La bomba estalló, heißt es.
Die Bombe ist explodiert. Die radioaktiven Strahlen rösten.
Der Bezug zu dem eigentlich erschreckenden Textinhalt ist der breiten Öffentlichkeit überhaupt nie zugänglich gewesen. Dieser Song war hochgradig erfolgreich als Sommersong, obwohl er ein absolut düsteres Thema textlich behandelt.
Ganz im Stil der 80er, Tanz den Untergang. Text ist Nebensache. Ist Text Nebensache?
Und wir singen im Atomschutz.
Der besondere Reiz dieses Songs besteht natürlich darin, dass er die Problematik der verstellten Lösung, der apokalyptischen Szenarien behandelt, mit denen die Umweltbewegung ja immer wieder gearbeitet hat.
Botschaften des Alarms und Warnungen vor Gefahren nennt der Politologe Thorsten Philipp diese Art von Texten in Klimaprotestsongs. In den 1960ern erklingen sie erstmals, erzählen vom Verhältnis Mensch-Natur und beginnen, Fragen zu stellen.
Tell me, where do the children play?
Cat Stevens aus dem Jahr 1970, da geht es um ein eigentlich hochaktuelles Thema wie Flächennutzung, Stadtentwicklung, Flächengerechtigkeit.
Ein Song, der auch danach fragt, wer denn eigentlich verantwortlich ist. Wer haftet für die Folgen von unbegrenztem Hunger nach Wachstum und Technisierung, nach immer längeren Autobahnen und noch mehr Öl?
Don't go near the water, children. See the fish all dead upon the shore.
Tote Fische und Erinnerungen an eine bessere Zeit, als Wasser noch Wasser war. Thorsten Philipp teilt die Protestsongs in Sachen Klima und Umwelt in vier Kategorien ein. Neben den guten alten Zeiten und den schon gehörten Botschaften des Alarms gibt es im Pop auch eine Abbildung der Debatte um Nachhaltigkeit und Entwürfe für die Zukunft. Und die sind vielfältig.
Das Geld muss weg. Das ganze Geld muss weg.
Songs, die für eine Änderung unseres Lebensstils werben, einen wie auch immer gestalteten Neustart imaginieren. Zuvor gibt es aber noch eine andere Kategorie, nämlich Rechenschaft zu fordern, Schuldige zu benennen, anzuklagen, gerne auch mit viel Pathos.
What have we done to the world? Look what we've done.
Also den Earth-Song finde ich ganz schön. Bisher war das dann vielen Musikern doch eher peinlich, ein Lied übers Klima zu schreiben, weil sie dachten, wen sollen sie da anklagen?
Bernadette Lahengst, Popmusikerin, Klimaaktivistin.
Man muss sich ja selber anklagen, man kann nicht nur die Konzerne und die Politik dafür verantwortlich machen, sondern wir sind halt alle dafür verantwortlich. Das macht es wahrscheinlich schwierig, eine Position zu beziehen in so einem Lied.
Und dennoch hat sie es gewagt. Insgesamt 7 Klimasongs gibt es von ihr.
Meine Art, inhaltlich an die Lieder ranzugehen, ist doch meistens ein Stellvertreter-Love-Song zu schreiben an die Erde, an das Klima, sodass man sich damit identifizieren kann, dass jetzt nicht so einfache Schlagworte auftauchen, dass es nicht nur ein reiner Protestsong ist, sondern dass der auch emotional berührt. I'm an Island ist quasi aus der Sicht der Erde geschrieben, die sagt, du läufst viel zu schnell, du verbrauchst viel zu viel Energie, aber ich bin deine Insel und ich werde auf dich aufpassen. Also gib Acht, dass du mich nicht kaputt machst.
I'm an Island. Will you hold on to me? Hills burn in California. My turn to ignore you.
Protest in der Musik ist nichts Neues, kein Phänomen des 20. Jahrhunderts.
In allen Gesellschaften ist diese Dimension in die Liedmusikproduktion ein Stück weit eingeschrieben. Wir finden es in mittelalterlichen Formen der Parodie, der Anklage, bis hin zum Volkslied, bis in die Liedermacherkultur und die Gegenwart.
Und aktuell finden sich eben steigende Temperaturen, Umweltkatastrophen und schmelzende Gletscher in allen Spielarten des Pop.
Ich würde sagen, dass die Proteste heute grundsätzlich musikalisch vielfältig sind.
Sarah Walter, ihren Master in Musikwissenschaft, hat sie mit einer Arbeit über Musik im Protest von Fridays for Future und Extinction Rebellion gemacht.
Aber trotzdem gibt es Songs, Bands und auch tendenziell Genres, die besonders wichtig sind im Rahmen der Fridays for Future Proteste. Dort gibt es zum Beispiel Spotify-Playlists, die zu allen Gelegenheiten abgespielt werden. Da kann man schon so eine Art bevorzugte Musikatmosphäre feststellen.
Dominierend dabei deutschsprachige Texte, klima- oder gesellschaftskritisch, Rap, Hip-Hop und daran Angelehntes.
Lass liegen von Alligator oder Hurra, die Welt geht unter von KIZ und Henning Mai, Contra K, Materia, Seed oder Peter Fox. Das sind aber auch zum Teil sehr viel ältere Songs, die typischerweise so auf linksalternativen Demos gespielt werden.
Es ist nicht deine Schuld, dass die Welt ist, wie sie ist. Es wäre nur deine Schuld, wenn sie so bleibt.
Ein bunter Strauß bekannter Melodien aus dem bürgerlichen bis linken Demonstrationsspektrum. Alles, was nach nicht einverstanden sein mit den Verhältnissen, es muss sich was ändern klingt, das findet sich in den von Fridays for Future Mitgliedern generierten Playlists. stil- und epochenübergreifend, egal ob Chart-Hit oder Underground-Preziose.
Ich glaube, dass ein bestimmter Sound sich nicht durchsetzen wird, weil so die Bandbreite an Gefühlen so breit gefächert ist, dass es gar nicht so diesen einen Sound gibt. Wir haben teilweise mit Leuten auf einer Bühne gestanden, die wirklich sehr weltschmerzbewegte Musik machen, was total angemessen und was wichtig ist, gerade bei Klimaprotesten. Und es fühlt sich dann teilweise ein bisschen brutal an, dann so etwas zu machen, was wir machen, dann eben laut, energisch, impulsiv. Es ist eben diese Ekstase, die es auch braucht. Und ich glaube, man braucht eine Bandbreite an Emotionen, die gefüttert werden.
Alle wollen alles, alle, alle wollen alles, alle, alle wollen alles und noch viel, viel mehr. Was willst du tun, was willst du tun?
Songs mit Bezug zum Klimawandel finden sich in allen Genres. Im Metal dominiert der düstere Endzeitton. Bei experimentellen Klangkünstlern werden veränderte Naturklänge Teil von Klang und Komposition. Egal ob 60s oder Elektroniker, Folk, Singer-Songwriter, Liedermacher, der Fallout der menschengemachten Umweltbedrohung findet sich überall, selbst im Schlager.
Alexandra, mein Freund der Baum, ist ja das populärste Beispiel bis heute. Auch Personen wie Udo Jürgens haben sich dieser Problematik angenommen. Hier war relativ schnell erkennbar, dass sich die Umweltproblematik in eine Ästhetik kleiden kann, die am Ende auch ins Wohnzimmer einer bürgerlichen Gesellschaft kompatibel ist und zu einer Wohlfühlästhetik hat beitragen können.
Nach dem Motto, kritisches Lied gehört, ergriffen gewesen. Und damit hat sich der Protest dann auch schon erschöpft, ist populär musikalisch gedämpft und zum Konsum geworden.
Musik kann alle Emotionen transportieren.
An Christine Herget, Kommunikations- und Musikwissenschaftlerin.
Musik kann uns fröhlich machen, Musik kann uns traurig machen, Musik kann uns in Ekstase versetzen, Musik kann uns wütend machen.
Wütend genug, um die Welt zu ändern. Kyoto Now. Vor 20 Jahren veröffentlicht die Band Bad Religion diesen Song. Unsere Tatenlosigkeit wird unser Untergang sein, reimen sie.
Es ist nicht so, dass ich Musik anmache und plötzlich dann gehirnwäschenmäßig meine Meinung ändere. Aber es kann durchaus sein, wenn ich über einen bestimmten Zeitraum immer wieder Musik konsumiere, die eine bestimmte Botschaft vermittelt, dass dann langfristig gesehen doch etwas an meinen Einstellungen ändern kann.
Aber nur, wenn ich auch dafür bereit bin. Ein offenes Ohr für die Botschaften habe.
Dann kann mich eine von Musik transportierte Botschaft total intensiv berühren. Mir dann zum Beispiel auch Kraft und Inspiration geben für etwas, was ich sowieso vielleicht gemacht hätte. Und gleichzeitig kann aber auch genau das Gegenteil passieren. Ich bin noch nicht der Meinung, dass Klimawandel jetzt das größte Problem der Welt ist. Und dann macht mein Lieblingssänger plötzlich einen Song. Und das finde ich dann aber überhaupt nicht gut, weil ich das Gefühl habe, jetzt soll ich hier beeinflusst und manipuliert werden.
Wir sehen natürlich die Eingebundenheit von Popmusik bei Protestbewegungen.
Ey, es gibt eine Sache, die mich anpisst. Hast du gewusst, dass die Bienenwelt krank ist?
Fettes Brot vor einigen Jahren für Greenpeace mit einem Song Let's Save the Bees. Also es gab auch von Seiten der politischen Akteure immer wieder den Versuch, Pop zur Kommunikation der eigenen Interessen zu verwenden. Nur dort, wo ein Song nicht eingeordnet wird vom Publikum als Teil der Band, wo es als etwas im Dienst einer anderen Sache wahrgenommen wird, wird es nicht erfolgreich sein können.
Wie wirksam sind Protestlieder? Für Thorsten Philipp eine Frage, über die man sich streiten kann und muss.
Grundsätzlich kann man natürlich skeptisch sein und sagen, wie kann etwas, das ganz auf Hedonismus, auf Konsum, auf kapitalistische Verwertungslogik ausgerichtet ist, und das gilt für die Popkultur, wie kann so etwas ernsthaft die Welt verbessern? Gleichzeitig muss man aber auch erkennen, solange das nicht kommunikativ bearbeitet wird, hat es keine Auswirkungen.
Die Klimakatastrophe muss Thema sein, muss in der Öffentlichkeit diskutiert und verhandelt werden, damit auch die Politik es aufgreift.
Und bei diesem kommunikativen Aushandlungsprozess hat selbstverständlich auch Popmusik ihre Rolle. Sie erschließt sich als ein Resonanzraum des Politischen, in dem die Aushandlung von Interessen, von Verantwortung ausgetragen oder jedenfalls abgebildet wird.
Ob allerdings irgendjemand in diesen Resonanzraum hineinhört und daraus Schlüsse zieht, bleibt für den Politologen ungewiss.
Popmusik ist ein so starkes Phänomen des Alltags, eingebunden in Nebensächlichkeiten, in Autofahren, in Freizeit, in Fitness, Shopping, in Konsum, dass man ja nicht behaupten kann, jedes Mal, wenn dieser Song läuft, geschieht automatisch eine echte politische Arbeit.
Keine Rettung der Welt durch Popmusik, an Christine Herget, widerspricht.
Ich merke selbst bei mir persönlich und wir sehen immer wieder in Experimenten, wie wirksam Musik sein kann. Gerade im Moment, dadurch, dass sich die Welt verändert, schon ohne die Musik, dass dann Musik, die eben diese Veränderung trägt, dass die dann eben eine ganz besondere Kraft entwickeln kann. Und deswegen grundsätzlich kann Musik die Welt verändern. Ja.
This is all wrong. Greta Thunberg 2019 vor den Vereinten Nationen. Aus den leidenschaftlichsten Momenten ihrer Rede wird fast sofort ein Meme mit Musik. Verschiedenste Musiker mischen sie mit Death Metal oder Elektronik und mit einem Clubklassiker.
Right here, right now. Big Beat trifft Umweltaktivismus. Der globale Soundtrack des Protests hätte das werden können. Die Marschmusik in eine saubere Zukunft.
Tatsächlich wissen wir, wenn wir bei Texten mitsingen können, dass die Texte sehr viel nachhaltiger erinnert werden können, dass sie auch mit bestimmten Emotionen verknüpft werden, die die Musik in diesem Augenblick transportiert. Und dementsprechend könnte man immer sagen, wenn ich möchte, dass eine Botschaft bei Menschen ankommt, dann ist das beste Instrument dafür, Musik zu nutzen.
Musik, unter der sich alle sammeln können. Eine Hymne, ein Erkennungszeichen für eine Bewegung.
Es gibt ja diese Hymnen, die einfach Menschen ansprechen können. Und solange diese Musik emotionalisieren kann, solange sie grundsätzlich jetzt nicht aus einem sehr ungewöhnlichen Popularmusiksparte kommt, sollte ein eher gefälliges Musikgenre sein, dann kann das sich zu einer Hymne mausern.
Hier stehen wir. Vor uns die Wüste, um uns der Wohlstand, hinter uns Jahre vertaner Zeit und fehlender Taten.
Ich habe immer das Gefühl, wenn man sich auf eine Bühne stellt und einem Leute zuhören und man eine gewisse Reichweite hat, dann geht damit auch eine gewisse Verantwortung einher.
Dota, Singer, Songwriterin, Musikproduzentin. 2019 fragte Fridays for Future, ob sie auf einer Demo eine Rede halten wolle. Sie sagte sofort ja.
Dann habe ich das Telefon aufgelegt und gedacht, auweia, warum denn ich? Ich habe überhaupt keine Expertise beizusteuern. Und dann habe ich gedacht, ich versuche mal den Stand der Dinge in Reimform zu bringen.
Keine Zeit für die Leugner und Fatalisten. Für die, die sich nur für Profit interessieren, obwohl sie es eigentlich besser wüssten.
Ich finde, es klingt genau nach was, was wir jetzt brauchen.
Eine oder gar die Climate Change-Hymne gibt es noch nicht, sagt auch Politologe Thorsten Philipp.
Die Sehnsucht danach, so etwas zu haben, höre ich immer wieder heraus. Es gibt nicht den einen Song, es gibt im Grunde ein ganzes Geflecht und damit den Sound dieser Protestbewegung herstellen.
Ein Sound, der so vielfältig und divers ist wie die Bewegung selbst. Vielleicht braucht es ja auch gar keine Hymne.
Ich finde schon.
Bernadette Lahengst.
Mich haben sie jetzt noch nicht gefragt, aber ich bin ja immer noch dran. Ich schreibe ja noch weiterhin Klimasongs, weil wir brauchen jetzt die Veränderung. Und das muss man auch mit Popmusik hinkriegen.
Irgendwann oder schon ganz bald. Sich hinzusetzen und zu sagen, so, jetzt schreibe ich mal eine Climate Change Hymne, funktioniert sowieso nicht.
Wenn wir irgendwann eine haben, dann werden wir wissen, wie sie aussehen muss, damit sie tatsächlich zu einer Hymne werden kann.
Trennt euren Müll
nicht schön. Und nehmt euch an die